Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute vor 60 Jahren begann in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann, der im Dezember 1961 mit einem Todesurteil endete, dem einzigen, das je in Israel vollstreckt wurde. Adolf Eichmann, Nationalsozialist der frühen Stunde, leitete das sogenannte Judenreferat, von dem aus die Deportation der europäischen Juden in die Vernichtungslager organisiert wurde. Eichmann selbst hat die Lager besucht. Er wurde in der Wannsee-Konferenz, auf der Holocaust präzise geplant wurde, zum Koordinator aller Vernichtungsmaßnahmen ernannt. Einer der führenden Verantwortlichen also für den Massenmord an den Juden Europas. Bis 1960 lebte Eichmann unbehelligt in Argentinien, bis er von israelischen Agenten gefasst und nach Israel gebracht wurde, wo er vor Gericht gestellt wurde. Heute vor 60 Jahren also begann der Prozess, in dem sich Eichmann als Befehlsempfänger, als Rädchen im Getriebe darstellte. Und von der wohl prominentesten Prozessbeobachterin, von der Philosophin Hannah Arendt, auch so wahrgenommen wurde, als Bürokrat, als personifizierte Banalität des Bösen. Jahre später hat Bettina Stangnet unter Nutzung anderer Quellen ein ganz anderes Bild von Eichmann gezeichnet, das eines Überzeugungstäters, eines Manipulators. Nicht banal, ausschließlich böse. Ich habe mit Bettina Stangnet vor der Sendung über Eichmann und den Prozess gesprochen und sie zunächst gefragt, welche Rolle der gespielt hat bei der juristischen Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechern.
Der Prozess gegen Eichmann war der ganz große Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit diesem Menschheitsverbrechen. Man muss sich vorstellen, 1960 gab es 15 Publikationen zu diesem Thema, nicht mehr. Es waren 15 Bücher und kleine Broschüren, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Eines hat Hannah Arendt geschrieben davon. Und die Forschung dazu geht im Prinzip mit dem Eichmann-Prozess los, ja auch deshalb, weil man in Israel unglaublich viele Dokumente sammelt und zusammenträgt, die bis heute Grundlage der Forschung sind.
Wenn wir den Eichmann-Prozess einordnen, nicht in die wissenschaftliche, sondern in die juristische Aufarbeitung der NS-Gräueltaten. Es gab direkt in der Nachkriegszeit die Nürnberger Prozesse und dann ja erstmal lange nichts.
Also das erste Verfahren in diesem Zusammenhang waren die Nürnberger Prozesse. Da spielte aber der Judenmord eine sehr kleine Rolle. Es ging insgesamt um die Verbrechen des Dritten Reiches, des sogenannten Dritten Reiches, und nur nebenbei auch um die Judenvernichtung. Es gab dann lange nichts. Es gab 1958 dann den ersten Prozess in der Bundesrepublik, den Ulmer Einsatzgruppenprozess, der sich eben auch mit solchen Gräueltaten beschäftigte, vor einem deutschen Gericht. Und dann passierte zunächst nichts. Dann gab es den Eichmann-Prozess und danach wurden andere Verfahren möglich. Also zum Beispiel der Auschwitz-Prozess 63-64, den dann Generalstaatsanwalt Bauer initiieren konnte. Aber das wäre nicht möglich gewesen, ohne vorher den Eichmann-Prozess erlebt zu haben, mit diesem großen medialen Echo, einen Prozess mit einer unglaublichen Breitenwirkung, der unter anderem dazu geführt hat, dass auch in deutschen Schulen darüber gesprochen wurde. Das erste Mal ab 1960.
Adolf Eichmann tauchte nach 1945 erst in Deutschland unter und dann gelang ihm mit gefälschten Papieren die Flucht nach Argentinien über die sogenannte Rattenlinie. Argentinien war ja ein beliebter Fluchtort für Nazi-Größen oder Sympathisanten. In Argentinien lebte er dann unbehelligt mehr als 10 Jahre. Und vor allem aus dieser Zeit haben Sie, Frau Stangnet, umfangreiches Quellenmaterial gesichtet und bewertet. Was für ein Adolf Eichmann zeigte sich da?
Ja, man denkt ja, wenn jemandem dann die Flucht gelungen ist und in der Sicherheit angekommen ist, dass er einmal durchatmet und sich freut und einfach lebt. Das hat Eichmann nicht getan. Er ist ja relativ jung. Er ist 1906 geboren, das heißt 45. Ist er ja noch gar nicht alt. Und seine Karriere ist mittendrin abgebrochen, die Karriere eines Massenmörders, aber es ist eine Karriere und die fehlt ihm. Und er möchte einfach seinen Platz in der Geschichte haben. Er glaubt, er hätte dem deutschen Volk und der Welt einen riesengroßen Dienst erwiesen, indem er sich an diesem Mord an den Juden beteiligt hat. Und dafür möchte er anerkannt sein. Und daran arbeitet er mit den Waffen, die ihm bleiben, also mit der Feder in der Hand, mit dem Gespräch, mit Tonbändern, mit jeder Form der Dokumentation, die ihm zur Verfügung steht und am Ende auch mit dem Prozess.
Sie haben sich ja unter anderem auf sehr umfangreiche Tonbandaufnahmen stützen können von Gesprächen mit Eichmann. Die hat ein Journalist, Nazi-Sympathisant Wilhelm Sassen, aufgezeichnet. Was war das für eine Runde, die da zusammenkam in Argentinien? Was wollte die?
Sassen war ein voll überzeugter Nationalsozialist. Er ist freiwillig in die SS eingetreten, ist also ein Kamerad von Eichmann. Und der sammelt mit einem Verleger zusammen Augenzeugen und möchte jetzt also mal genauer wissen, was da so abgelaufen ist. Natürlich, weil er ein Nazi ist und weil er den Nationalsozialismus zurückhaben möchte. Und man muss sich das so vorstellen, dass sich da Männer getroffen haben, jedes Wochenende ein halbes Jahr lang, über ein halbes Jahr lang, Samstag und Sonntag, stundenlang sich über Bücher gebeugt haben, sich über Dokumente gebeugt haben und wie bei einer Konferenz miteinander darüber gesprochen haben. Wir haben davon Tonbandaufnahmen, nicht mehr so alle, aber wir haben von allen Tonbandaufnahmen Abschriften, weil die das damals wie ein wissenschaftliches Projekt betrieben haben. Und diese Situation muss man sich so vorstellen, dass wir also auf diesen Tonbändern dabei sind, während Menschen in einer Sprache, die unerträglich ist, darüber sprechen, was passiert ist und warum es richtig war, dass es passiert ist.
Was für eine Art Erlebnis ist das, in diesen Tonbandaufnahmen diesen Menschheitsverbrecher Eichmann zuzuhören, wenn der sich da im Kreis Gleichgesinnter austauscht?
Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich hier eine Nacht gesessen habe über meinen Dokumenten, diesen Aufzeichnungen aus Argentinien und plötzlich las, dass mir Adolf Eichmann erklärt hat, du willst Moral von mir hören? Ja, welche denn? Welche soll es denn sein? Das steht da ernsthaft. Und dann erzählt er uns, warum unsere Moral, wie wir sie mit Kant und Ähnlichen denken, dumm ist. Und warum seine Moral, die Herrenmenschenmoral, besser ist. Und dass wir immer verlieren werden, wenn wir es zu tun haben mit einem wie ihm. Dieser Mann wusste, wer Schopenhauer ist, wusste, wer Kant ist, wer Spinoza ist. Der zitiert allen Ernstes Spinoza, den größten jüdischen Denker der Neuzeit. Also für mich war das ein absoluter Schock, weil ich das nie erwartet habe. Ich habe nicht gedacht, dass der solche Namen kennt. Ich habe auch nicht gedacht, dass er das im Zusammenhang denken kann und sagt, ja, kann ich alles darstellen, finde ich aber alles Quatsch. Und ich sage dir auch, warum. Nämlich, dass Moral bedeutet, dass ich ein paar Dinge nicht darf. Und dass Moral bedeutet, dass es mich in seinem Verständnis schwächt. Und Nazis waren davon überzeugt, dass diese Bremse, die das Gewissen ist, dass diese Bremse schädlich ist, weil sie einen dummerweise vom Morden abhält. Was stimmt und darum war es schlecht. Also die haben umgedreht und gesagt, darum ist es schlecht, weil ich nicht mehr tun darf, was ich gerade will.
Der Eichmann, den Sie schildern, der scheint ja nun gar nicht zu passen zu dem Eichmann, der in Jerusalem vor Gericht stand, so wie sich uns allen dieses Bild eingeprägt hat. Diese eher kümmerliche Gestalt mit dicker Hornbrille, die in diesem Glaskasten sitzt während des Prozesses.
Eichmann ist immer ein anderer, je nachdem, was er gerade tut, was er gerade erreichen will und was für ein Publikum er gerade hat. Und der Eichmann, den wir in Argentinien haben, ist ein Eichmann unter seinen Kameraden, unter Menschen, die seiner Gesinnung sind und vor denen er das sagen kann, was ihm am Herzen liegt und was er an nationalsozialistischer Gesinnung hat. Und da fallen dann eben übrigens von allen Beteiligten Worte, das können sie nicht ertragen, wenn sie das hören, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass Menschen so reden. Man kann sich nicht vorstellen, dass dort ein Täter sitzt und sagt, ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nur 6 Millionen Juden umzubringen geholfen habe. Es hätten über 10 sein sollen. Da sagt man sich doch, das kann doch nicht sein, dass jemand das einfach so sagt. Aber er sagte es und er hatte Zuhörer, die auch genau das hören wollten, also die das auch in Ordnung fanden.
Wie erklären Sie sich denn dieses völlig andere Bild, das Hannah Arendt von Eichmann hatte, das sie ja auch beschreibt in ihrem berühmten und umstrittenen Buch Eichmann in Jerusalem mit dem ebenfalls berühmten Untertitel Banalität des Bösen? Hannah Arendt hatte natürlich nicht die Quellen, die Sie, Frau Stangnet, hatten, aber trotzdem, können Sie sich diesen völlig anderen Eindruck, den Hannah Arendt hatte, erklären und der ja auch lange bestehen blieb, dieser Eindruck vom Bürokraten, vom Befehlsempfänger und eben nicht vom Überzeugungstäter?
Hannah Arendts Missverständnis ist nicht zufällig und sie ist auch nicht die Einzige, die das so gesehen hat. Woran liegt das? Eichmann hatte sich überlegt, dass er zurück nach Deutschland wollte, weil er einfach seine Heimat vermisste. Und er hatte sich überlegt, dass er sich selber vor Gericht stellt, sozusagen, also dass er sich stellt und hatte dieses mögliche Verfahren gegen sich durchdacht. Er hatte es sozusagen auch geprobt. Er hatte überlegt, mit welcher Rolle komme ich dann wohl am besten durch. Und insofern hatte er sich entschieden für diese Rolle des Bürokraten, der nie nachgedacht hat, was er tut, und der tut, was man ihm sagt, und der sozusagen in die Situation hineingestolpert ist. Das war deshalb so leicht, weil er viele Mitarbeiter in seiner Behörde hatte, die genau so hineingestolpert sind, und er brauchte bloß einen davon zu imitieren. Und weil er sich darauf sehr gut vorbereitet hat, war das so überzeugend. Und wir hatten 400 Korrespondenten bei dem Prozess. Und nicht einer hat etwas anderes geschrieben als Hannah Arendt. Also jeder, der nach Israel kam und diesen Mann dort sah in dem Glaskasten, war erschrocken, weil man sich einen Mörder doch optisch anders vorstellt. Man hat so eine Vorstellung, wie jemand aussieht, der Menschen umbringt auf diese Weise und dazu hilft. Und dieser Eichmann hatte einen sicher nicht zufällig zu großen Anzug an und eine dicke Hornbrille auf. Und er wusste, wie man fahrig in Papier herumblättert. Und wie man dumm tut.
Was gibt es über Adolf Eichmann noch zu entdecken und warum ist das für Sie eine Person, mit der man sich weiter beschäftigen muss?
Man möchte halt so gern wissen, was das Denken mit der Moral zu tun hat. Man möchte so gern wissen, ob das Denken, die Reflektiertheit den Menschen besser macht. Denn das ist ja das Versprechen der Aufklärung. Wenn ich nur lerne, mich meines Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen, dann wird die Welt eine bessere sein. Eichmann ist der Beweis dafür, dass das nicht so ist. Er ist der Beweis dafür, dass es ein Denken gibt, das als Denken böse ist und das darum Taten ermöglicht, die wir uns alle so ungern vorstellen. Eichmann zeigt uns, dass man reflektiert sein kann und trotzdem morden. Er zeigt uns, dass man empathisch sein kann und diese Empathie nutzen kann, um Menschen zu belügen. Seine größte Lüge ist vermutlich, so viele Menschen in ihren eigenen Tod gelogen zu haben.
Die Philosophin Bettina Stangnet war das. Ihr Buch über Eichmann hat den Titel Eichmann vor Jerusalem, eine bewusste Parallele zu Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem. Bettina Stangnet hat Quellen und Material genutzt, die die NS-Karriere von Eichmann beleuchten und die Lebensumstände an seinen Fluchtorten.